Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 97. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe unendlich Bock. Wir haben wieder Spoiler-Season, das heißt, wir können wieder ganz viel reden. Ja. Und wir reden hier nicht alleine, richtig?
Genau, denn wir haben heute mal wieder zwei Folgen hintereinander direkt einen fabelhaften Gast, und zwar Jochen. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und jetzt habt ihr ja, du hast es vorhin gesagt, göttliche Unterstützung. Es kann eigentlich nichts schief gehen.
Genau. Ja, und zwar werden wir heute ganz viel über Modern Horizons 2 reden. Eigentlich hauptsächlich und ausschließlich. Wir werden nämlich anfangen mit unserer eigenen Modern Horizons 2 Preview. Wir werden da ein bisschen auf die Hintergründe quasi eingehen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass wir eine Preview-Karte bekommen haben und wie wir uns dann dazu entschlossen haben, das umzusetzen. Dann gehen wir auf Modern Horizons 2 einzelne Preview-Karten drauf und versuchen dabei ein bisschen die Frage zu beantworten, wie weit kann Wizards of the Coast gehen mit Reprints, wie weit kann Modern gepusht werden mit Power-Level und haben wir schon einen Punkt erreicht, wo es problematisch wird. Und zu guter Letzt haben wir dann tatsächlich noch, und diese Folge möchte ich tatsächlich, dass wir darauf eingehen, Ask Us Anything. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Monat lang keine Fragen mehr beantwortet. Dementsprechend am Schluss Minimum 2 Fragen. Calling it now. Aber freut euch auf jeden Fall drauf. Und das bringt uns auch schon zum Punkt, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann gebt uns gerne ein Abo, schaut auch bei MTG Blackset vorbei und gebt dem Ganzen ein Like, kommentiert und diskutiert mit uns da gerne im Kommentarbereich auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen und so verpasst ihr keine neue Folge Radio Ravnica. Bei allem, wenn es möglich ist, wenn es irgendwie machbar ist für euch, eine positive Bewertung, denn das hilft uns generell in den verschiedenen Algorithmen weiter oben angezeigt zu werden. Zu guter Letzt, wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, wir haben alle samt Twitter @Gamery, @MTGBlackset und zusammen @RadioRavnica und noch persönlicher und im Ausschluss der Öffentlichkeit fast schon den Discord, wo ihr auch gerne draufkommen könnt, um uns Fragen zu stellen, um quasi die ersten Schritte in verschiedene Formate mit uns durchzugehen. Wir helfen da gerne. Wir haben auch eine sehr aktive und sehr coole Community da drauf. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery. Da könnt ihr den Podcast unterstützen und meine Content Creation auf YouTube. Außerdem gibt's da den Podcast in voller Länge und als Video. So in der Regel ein paar Stunden bis halt einen ganzen Tag vor der Erstausstrahlung auf Spotify. Also es gibt ein paar Perks, die sich da lohnen. Aber ich würde mal sagen, wir legen los und wir fangen direkt mal bei unserem fabelhaften Gast an, und zwar Jochen. Wer bist du, was machst du und warum zum Teufel bist du denn jetzt hier?
Also das Letzte beantworte ich mit, woher soll ich das wissen? Alle anderen Sachen sind leichter. Also ich bin Jochen, ich bin eine der drei Stimmen von Commander Compass und wir teilen das im Großen und Ganzen grob so auf, dass Fritz die Stimme des normalen, gesunden Menschenverstandes ist. Freddy ist die Stimme von allem, was mit Power und super geheimen Mechaniken zu tun hat und ich bin der irre Flavor-Fanatiker, der in so einem kleinen Räumchen sitzt und sagt, wenn die Karten nicht zusammenpassen, dürfen sie auch nicht in ein Deck.
Sehr schön, sehr schön. Ja, du sagst es schon, Commander Compass, das ist der große Commander-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schaut da also auch sehr gerne vorbei. Und das vereinende Element, warum du jetzt auch hier bist, ist ja unsere gemeinsame Modern Horizons Preview-Karte, auf die wir jetzt direkt mal als erstes Thema quasi drauf eingehen. Und zwar erstmal crazy. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist beim Commander Compass, aber habt ihr schon irgendwie damit gerechnet, dass ihr jetzt angefragt werdet für eine Preview-Karte? Oder wie waren da so die ersten Gefühle diesbezüglich?
Es ist natürlich super cool. Wir haben nicht damit gerechnet, haben uns aber mega gefreut, weil das ja so als Content Creator so ein bisschen, weiß ich nicht, der Ritterschlag ist. Weil dann, die großen Zauberer der Küste erkennen dich, sehen überhaupt, dass du existierst. Ja. Und dann kriegst du eine Karte und wir hatten ja vor allem mit unserer Karte auch noch Glück, was so ein bisschen die Seltenheit und den Einschlag der ganzen Karte angeht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Marc, wie ging es dir, als wir die erste Anfrage bekommen hatte, ob wir nicht Lust hätten, zu dritt eine Karte zu veröffentlichen?
Ich fand das ganz cool. Also ich war von Anfang an so ein bisschen, okay, wir machen das zu dritt. Wie setzen wir das um? Was passiert? Das war so ein bisschen strange. Ich wurde auch ein paar Mal tatsächlich von außen gefragt, so, okay, alle stehen alleine da, ihr steht zu dritter. Warum? Habt ihr da was Besonderes schon von vornherein geplant? Nicht so, ja, natürlich.
Sicher, der große Plan.
Immer, von Tag 1. Also ich fand es ganz cool. Es ist halt ja auch so eine Einladung, wie wir sie ja schon mal hatten für Talks oder sonst was. Das sind ja Kleinigkeiten, die wir bekommen. Mhm. Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, weil es ist eine Kleinigkeit, was wir machen, aber es ist halt eine große Sache, weil halt eine Company dich recognized. Ja. Das ist halt was Cooles und das ist so die Hauptaktion davon, meiner Meinung nach, wo man sich einfach drüber freut, ein bisschen.
Total.
Aber meine Reaktion kannst du, glaube ich, am besten miterleben, weil ich habe dir praktisch 5 Minuten danach eine Audio gemacht von wegen, yo, du, wir haben da was, worüber wir reden müssen.
Ja, definitiv. Also als ich das halt gehört habe, das war in so einer weirden Phase, wo es, glaube ich, also wir wussten schon recht früh, dass wir eine Preview-Karte oder dass es zumindest in Planung ist, dass wir eine Preview-Karte bekommen könnten. Aber es wurde schon da klar gesagt, dass quasi wir das zu dritt machen, zum einen mit dem Commander Kompass, zum anderen mit dem Solaris, mit Kai, mit dem wir jetzt noch gar nicht genamedroppt haben, der natürlich auch ein sehr großer Teil von dem Ganzen dabei war. Und wir waren natürlich schon sehr gehypt und haben dann schon direkt quasi angefangen zu überlegen, wie machen wir das? Weil eine Karte auf drei, nicht nur drei Content Creator, sondern auch eben wir sind zu zweit, ihr seid zu dritt. Das heißt, insgesamt waren wir 6 Leute, die sich um diese Karte versammelt hatten. Und ja, da hatten wir halt überlegt, was machen wir so? Und direkt haben wir quasi mit dem Brainstorming angefangen. Ja, es war schon, ich glaube, mein Moment, wo ich so wirklich gedacht hatte, so krass, okay, das ist jetzt schon was Größeres jetzt hier einfach. Also nicht unbedingt, jetzt mit unserer Bekanntheit oder so, aber einfach so als Anerkennung. War wirklich, als ich das halt auf der Wizards of the Coast Seite gelesen habe, so, dann stand da Commander Kompass, Solaris und Radio Ravnica. Und das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, krass, so darüber habe ich immer schon drüber geredet und dachte, boah, wie krass wäre das, wenn irgendwann auf einer offiziellen Wizards of the Coast Seite irgendwie Radio Ravnica verlinkt wird oder irgendwie eine Referenz drauf genommen wird. Und dementsprechend, ja, fand ich es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich großartig. Und auch die Karte, wir können jetzt mal drauf eingehen, ist eben nicht, wie ich ursprünglich gedacht hätte, ja, okay, die geben uns jetzt einen Uncommon, irgendwie so eine weiße 4-4 mit Vigilance und so. Und wir müssen uns dann irgendwann irgendwas aus dem Ärmel ziehen, sondern
weiße 4-4 mit Vigilance, kostet die 12 Mana oder was?
Ja, genau.
Ich hätte auf 7 getippt.
Enters the Battlefield tapped. Muss ja balanced sein.
Ja, immer Fairness voran.
Genau. Und genau, unsere Karte ist keine geringere, denn Hall of Heliots Generosity, ein Legendary Land mit den Fähigkeiten Tap für ein Colorless Mana und dann ein generisches und ein weißes für Tap. Put Target Enchantment Card from your Graveyard on top of your Library. Also quasi ein Evergreen in Enchantment Decks, oder? Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr die Karte schon gespielt? Sie kommt ja tatsächlich ursprünglich aus Modern Horizons 1, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Es ist ein Reprint im Old Border und dementsprechend in Modern Horizons 2 in Collectors Booster zu finden. Aber habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit dieser Karte?
Ich habe die halt in meinem Enchantress-Deck drin und wie ich mir vorher aus meinen Informationen geholt habe, haben sogar Leute, die nicht irgendwie dediziert auf Enchantress gehen, die öfter mal im Deck, wenn man nur sehr wenige, aber dafür halt sehr, sehr wichtige Enchantments hat, weil die zurückzubringen ja doch nicht so super leicht ist und es ist halt immer noch ein Land und es macht halt, selbst wenn du jetzt gratis nicht brauchst, macht es halt wenigstens ein Mana und es liegt nicht tot in deiner Hand rum. Ich glaube, ich habe die in irgendeinem Spiel 7-mal hintereinander oder so benutzt und bin Leuten damit auf die Nerven gegangen. Ja, das war eine schöne Erinnerung.
Da kann ich mich gut, kann ich mir gut vorstellen, dass die Karte echt einiges an Problemen machen kann. Also gerade so, keine Ahnung, wenn man dann problematische Enchantments sich immer wiederholt, irgendwelche Prison Pieces oder so, Blood Moon-mäßige.
Viel einfacher, eine Sache, die ich gemacht habe. Shark Typhoon. Einfach nur ein Shark-Typhoon. Ja. Man cycelt den Shark-Typhoon und legt ihn wieder oben drauf, zieht den wieder, cycelt wieder ein Shark-Typhoon. Und das Ganze am besten unter einer Standstill, wo dann der Gegner nichts spielen darf, ansonsten darf man drei Karten ziehen. Das ist ein Control-Deck, was wahnsinnig stark war und was mega viel Spaß gemacht hat. Habe ich tatsächlich zu Ikoria-Zeiten ein bisschen mit rum experimentiert. Deswegen, ich habe die Karte auch schon gespielt und Spaß damit gehabt. Aber das war halt, ja, sehr, sehr cool, dass du so, okay, die Karte kenne ich, die Karte habe ich schon gespielt.
Ich habe sie tatsächlich noch gar nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall, also es wird jetzt, glaube ich, für immer so die Karte bleiben, wo ich drauf gucken werde. Also, ach ja, stimmt, damals haben wir sie gespoilt. Und auch gerade auf Twitter, wenn dann größere Kanäle das dann retweeten und dann quasi ja uns als Quelle verlinken, das ist schon echt so ein Punkt, wo man sagt, okay, krass. Und halt, wie gesagt, ich habe mit einem deutlich schlimmeren Preview eigentlich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, irgendeine Uncommon oder Common, die jetzt nicht viel Einfluss hat. Aber das ist zumindest was, was sehr intensiv, ich glaube aber hauptsächlich in Commander gespielt wird, oder? Gibt's auch Modern-Decks, die Play damit sehen?
Also ja, wie gesagt, also hast diese Shark-Nado-Decks im Endeffekt, die kannst du ja im Modern und im Legacy auch spielen ohne Probleme. Mhm. Und im Commander ist es einfach ein Evergreen, weil du hast halt gefühlt in jedem Deck Verzauberungen drin, die gut sind. Gerade wenn du weiß spielst. Ja. Ja. Und da gibt's halt ganz wenige Gründe, dieses Land nicht zu spielen. Im Modern musst du genau wie im Legacy ein bisschen mehr drumherum bauen. Aber das geht auch und macht auch, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß.
Die ist jetzt kein Staple in Commander, aber schon auf jeden Fall nützlich. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie die Wahl hat, irgendwas Teureres zu holen oder das hat, wieso nicht? Und die kann halt viel. Wie gesagt, der Vorteil ist halt wirklich, dass es ein Land ist und man einfach einen Landslot hat und mit dem arbeiten kann.
Schafft auf jeden Fall Platz für deutlich, deutlich mehr. Ja, ich habe auch schon erwähnt, wir bekommen Reprints von Modern Horizons 1 Karten in Modern Horizons 2, jedoch nur in Collectors Booster, oder Marc?
Korrekt. Also es gibt ein wunderschönes Cheat, was erstmal Fan-Favorite gemacht wurde, dann wurde ein Meme draus und dann hat Wizard of the Coast selber nochmal so ein Cheat aufgesetzt, wo ich glaube über 2 oder 3 Seiten erklärt wird, welche Karte mit welchem Frame und welcher Vollstufe in welchem Booster drin ist. Und hier ein kleiner Aufruf: When you have to explain it that hard, it's too complicated. Ja, also wenn man drei Tabellen braucht, um das zu erklären, ist es schwierig. Also tatsächlich ist es so, dass wir die Collector, die nur in den Collector-Boostern bekommen, wenn sie aus Modern Horizon 1 sind. Mhm. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nur in Foil oder Edged Foil. Also es wird die nicht in Non-Foil da drin geben.
Das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Ich kenne auch die Sheets. Ich habe jetzt noch nicht so ganz genau reingeguckt, aber es ist auf jeden Fall ganz komisch. Vor allen Dingen, wir haben ja so viele verschiedene Versionen. Wir haben Old Border in Foil, Edged Foil. Dann haben wir Borderless.
Non-Foil
haben wir auch. Und in Non-Foil, genau. Dann haben wir Borderless-Karten, die Full Art sind. Dann haben wir aber auch Extended Art-Karten. Beide in Foil und Non-Foil. Dann gibt's noch die quasi regulären Versionen und dann haben wir auch noch die Etched oder nee, wie heißt das? Sketched.
Sketched Art.
Genau, und dann halt Karten Modern Horizons 2, also komplette Reprints, die überall drin vorkommen können. Also auch zum Beispiel die Fetchländer ist so ein Ding. Die gibt's in allen Versionen, in, ich glaube, fast allen Boostern. Aber ja, du sagst schon, also wenn ich hier die Slides durchklicke, das ist schon
Großartig.
Das ist also schon echt eine
Ich dachte, wir hätten irgendwie um unsere Karte so ein kleines Spielchen gemacht, so finde die Karte. Wizards hat es halt total übertrieben mit finde, welche Karte du wo findest.
Das da kann man, finde ich, immer ganz gut den Test machen, wie kompliziert was ist, wenn du dir die Erklärung anschaust und dann legst du das Medium, auf dem du es angeschaut hast, weg. Und wenn du es in diesem Augenblick bereits vergessen hast, dann war es einfach zu viel für dein Gehirn.
Ja, das
stimmt. Ging mir so im Bett, habe ich das angeschaut. Aha. Ja, okay, Fetchlands interessieren mich, ja, drauf geguckt, weggelegt. Und jetzt habe ich das versucht zu memorieren für jetzt. Nicht möglich.
Keine Chance.
Tut mir sehr leid.
Ja. Aber wenn ich das auch richtig sehe mit den verschiedenen Modi bzw. verschiedenen Frame-Arten, heißt ja, dass sowohl das Draft-Booster als auch das Set-Booster keine besonderen Versionen haben. Du kriegst alle Versionen, die verfügbar sind dort, findest du genau in sowohl Draft-Booster als auch Set-Booster. Die einzigen Booster, die halt eben was Besonderes bekommen, das sind eben die Collector-Booster, die eben diese MH1 Retro-Frames in Foil und Etched Foil geben. Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn ihr da auf jeden Fall mega Bock drauf habt, dann seid ihr auf Collector Booster angewiesen. Oder ihr kauft euch einfach die Singles, wie es man sowieso machen sollte. Ich glaube, das ist mein großes Takeaway, was das angeht.
Ja, ich glaube, vor allem, wenn man jetzt so, also ich habe zum Beispiel bei Kaltheim, da war es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber ich habe bei Kaltheim ja auch dann die Legendaries, die halt, die ich noch nicht in dieser schönen Super-Art-Form hatte und die ich als Commander spielen will, die habe ich mir dann nochmal bestellt, weil wenn der Commander in der Command-Zone anders aussieht, ist es für mich vollkommen okay. Aber so muss ich sagen, sind mir das auch langsam ein bisschen zu viele Karten, weil mein Deck dann so uneinheitlich aussieht. Und wie ich vorher erwähnt habe, bin ich ja der, der in seinem Kämmerchen sitzt und dann darüber langsam verrückt wird oder noch verrückter wird.
Das ist jetzt gerade die schlimmste Zeit deines Lebens, oder? Mit Magic the Gathering.
Ich freue mich ja über die Karten generell, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn die einfach noch, also in Anführungszeichen normal aussehen, also halt wie die immer aussehen. Ich finde Old Border auch sehr schön. Aber da scheiden sich auch die Geister, weil ich verbinde damit halt Nostalgie und wenn meine Freundin das anschaut, fragt sie, wieso ist denn die eine Karte hässlich und die andere nicht?
Ja. Also ich finde mal ganz glücklich, dass es keine MDFCs in diesem Set gibt.
Oh ja.
Davon habe ich auch viel zu viel in letzter Zeit bekommen, meiner Meinung nach. Und ich bin schon mal ganz froh, dass das zumindest nicht der Fall ist. Mit dem Old Border, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber geredet. Ich finde, sie haben damit ganz viel aus dem Set rausgenommen, aus dem Timespy Remastered. Ganz, ganz viel. Und halt diesen Special Flavor davon, der ist einfach weg.
Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, also diese alte Diskussion mit neuwertigem Artwork auf klassischen Frame ist mir jetzt, also es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Profane Tutor, was wirklich dann so ein Old Border Artwork wirklich hat, wo ich sage, ja, okay, nee, das passt auf jeden Fall. Aber manche denke ich mir auch so, ich weiß auch nicht, ob das so sinnig war, also so ein Force of
Negation. Da muss man auch ehrlich sagen, finde ich, auch unsere Preview-Karte im Old Border, auch wenn sie eine wunderschöne Karte ist und ich sie mir trotzdem einmal im Old Border holen werde, sie gehört in den New Border. Das Artwork ist so unendlich PC-basierend grafisch gemacht, das sticht ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst, auch wenn du dir jetzt zum Beispiel mal gerade die unaussprechliche Köchin anschaust, die jetzt frisch gespoilt wurde. Ich sag den Namen jetzt nicht, ich nenne sie einfach Asmora.
Ja, das ist ein Kompromiss.
Da ist halt so viel los in diesem Artwork und es war halt früher einfach nicht so, wenn du dir einen Terror oder sowas anschaust oder halt noch, also nicht die ganz alten, aber so alte Karten im Großen und Ganzen, da hast du halt oft, okay, wenn das einen Löwen abbilden soll, ist da halt ein Löwe drauf und dahinter noch Gras.
Ja.
Und jetzt ist es halt auf Ebene 17, ist aber noch ein Witz versteckt, der auf Ravnica anspielt und das passt halt nicht ganz, wie du gesagt hast, im Großen und Ganzen zu diesem Verwaschenen. Ich weiß nicht, was es eigentlich darstellt, dass der Old Border. Ich finde den hübsch, aber ich weiß nicht, was das Material ist, was er darstellen soll.
Ich glaube, das ist halt einfach eine Mischung. Also es soll, glaube ich, so eine metallene Goldschicht, so wie so eine, weiß nicht, N64-Textur früher. So einfach so Schwurbel wie Metall-Mario oder so soll es quasi darstellen. Und das war ja irgendwie damals reingeführt worden in Legends, meine ich. Als es dann diesen großen Push mit legendären Kreaturen irgendwie gab. Um das halt so ein bisschen besonders zu machen. Aber du hast recht,
es ist wirklich Legend komisch. Gar nicht so verwaschen war tatsächlich. Gerade in Legend war es ja so, dass der wirklich so ein sehr krasses, goldenes, glitzerndes Gedöns hatte im Endeffekt. Also was damals in Non-Foil glitzernd war, weil damals gab es noch keine Foils. Das war wirklich so ein richtiges Gelb, hatte ich manchmal das Gefühl. Das war ja noch eine ganz andere Art. Das haben sie ja jedes Mal, wenn ein Multicolor-Block kam, haben sie es ja verfeinert. Und bis zu dem Punkt, dass sie es zum Beispiel in Mask verfeinert haben, dann, ja, im Endeffekt in jedem Set gibt es irgendwo eine Neuheit, wenn es um Multicolor geht.
Ja, wenn es Gold ist, frage ich mich halt, warum es so Wellen wirft. Es könnte auch ein bisschen, es könnte Bronze sein, aber ist ja eigentlich auch egal. Es sieht halt schon cool aus.
Aber ich muss mal sagen, wenn man sich den Normal Frame anguckt, der ist ja nicht goldrandig, weil das ist ja keine Karte, die. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie sind da normale? Also, nee, die normalen Multicolored, zum Beispiel Planeswalker und so weiter, die haben ja tatsächlich einen goldenen Rand auch im normalen Border. Aber sie, weil sie keine Mana-Kosten hat, hat ja quasi so diese Doppelintensität, deswegen auch dieser Reminder-Button in der Legendary Creature-Zeile, dass da diese Doppelfarbgeschichte mit drin ist. Das finde ich wiederum sehr komisch, weil dann hätte ich, glaube ich, eher gedacht, wobei, gibt es so ein Dual-Color-Frame in Old Border?
Ja, wahrscheinlich eher tatsächlich, nicht, ne? Also in Old Border weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie es in New Border gemacht haben, jetzt in Commander Legends 1.
Ja.
Da gibt es ja gerade in den Edged Foils hast du ja wirklich diesen Übergang und ich glaube, das wäre nicht so das Problem, das auch in Software drauf zu setzen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall weird, dass halt dann so der Old Border dann so golden ist und dann der New Border, beziehungsweise alle anderen Varianten dann diesen Schwarz-Rot-Verlauf haben. Aber von wegen Stilentscheidungen, wir haben ja in unserer letzten Strixhaven-Veröffentlichung hatten wir Edged Foils, die extrem kontrovers waren. Wie findet ihr denn jetzt die Umsetzung? Habt ihr denn schon Videos gesehen, beziehungsweise gesehen, wie sie denn aussehen werden?
Also ich tatsächlich noch nicht, leider.
Ich habe mir auch noch nichts gesehen. Du bist jetzt der Weise unter den Tauben, Stummen und Blinden.
Also im Endeffekt haben sie es halt so umgesetzt, wie man es gedacht hätte. Also im Sinne von, dass halt das Edged Foil bei Old Border Karten ist halt wirklich der Frame und nicht das Artwork.
Also das normale Foil von früher.
Genau. Und das ist halt dann was, jetzt könnte man natürlich sagen, Leute, die jetzt super drauf auf dieses Minimalistische gegangen wollen, werden sein, wie auch immer, die, ja, denen wird ja jetzt quasi wieder Inconsistency, was Edged Foils quasi angeht, angedreht, oder? Also,
jetzt die dritte Version von Edged Foiling.
Genau. Und das ist halt eigentlich auch extrem komisch, oder?
Ja, schon. Also ich muss sagen, wenn sie es ungefähr so machen, wie sie es halt mit den alten Foils hatten, dass wirklich der Rahmen nur Foil ist, dass das Bild nicht Foil ist, dann ist das schon cool. Und ich glaube, da können die auch richtig viel draus machen, weil auch gerade Nostalgiker das natürlich anspricht. Weil meine Foils hatten damals kein Foil-Bild. Das war einfach nicht so.
Ja, das stimmt.
Und das haben sie erst später eingeführt. Und da könnten sie da natürlich wieder ein paar Leute abholen. Und gerade mit dieser Nostalgie spielen sie ja in diesem Set sehr, sehr krass.
Ja.
Und deshalb würde das ja nur Sinn machen tatsächlich. Warum sie es dann Edged Foiling nennen, da bin ich überfragt.
Ja, aber hast du da auch gerade schon ein Beispiel für ein Spiel mit der Nostalgie in einer Preview-Karte?
Oh, ohne Ende. Also es fängt ja schon bei dem Multicolor Planeswalker an, der einfach eine Karte ist von früher, die man früher schon gespielt hat. Also wo selbst ich ein Commander-Deck drum hatte. Ja, einfach weil ich die Karte so cool fand. Sie haben Sachen genommen, wie zum Beispiel den Diamond Lion, der einfach ein Lion's Eye Diamond ist.
Ja.
In einer anderen Version, um nicht an die Sachen zu gehen. Und dann kommt das Krasseste mit Garth One-Eyed.
Ja.
5-Color, 5-5, tappen und dann choose a card name that hasn't been chosen from among. Und dann kommt eine Liste. Disenchant, Brain Geysir, Terror, Shifan Dragon, Regrowth, Black Lotus. Create a copy of the chosen card, you may cast that copy.
Das ist krass.
Also, ich weiß nicht, habt ihr den Post gesehen von, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, ich glaube Gavin oder von Maro, ich bin mir nicht mehr gerade sicher, der gepostet hat, diese Karte sollte ursprünglich was anderes tun.
Okay.
Und zwar sollte sie tap, du exilst die oberste Karte vom Deck und wenn es eine Karte ist, die in Alpha oder Beta einen Print hat, darfst du sie spielen.
Ja. Okay, das ist krass.
Wobei ich auch hier halt auch das sagen muss, also wir haben ja eine Menge Modern-Leute bei uns auch im Laden.
Ja.
Ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Ich bin glücklich, wenn ich zwei Leute finde, die wissen, was ein Brain Geysir ist.
Das wollte ich dich auch gerade fragen.
Ja.
Oder Jochen, hast du da eine Antwort, was das
Brain Geysir macht? Ich musste es auch nachschlagen. Ist einfach zwei, ja, also blau. Blau ist meine große Schwäche nach Schwarz, weil Blau macht mir immer so Herzrasen, wenn ich das spiele, dass ich sehr ungern Blau spiele.
Ah, okay.
Zwei Blau und X und ein Target-Player zieht so viele Karten. Also es ist schon sehr, sehr gut. Das ist halt eine Karte, die ja, die es damals halt noch ohne jegliche Bedenken, was irgendwelche Machteinstellungen oder irgendein Machtgefüge angeht.
Ja, aber also ich sag mal, ich rede mir das Offensichtlichste auf dieser Karte an, was mir gerade einfällt. Nicht, dass es 5-farbend ist, nicht, dass sie 5-5 ist, nicht, dass sie Legendary ist, sondern eine Karte, die 2021 gedruckt wird, die auf den Black Lotus verweist. Ist das, ja, wart ihr auch so ein bisschen struck davon, dass sie das einfach so gemacht haben? Wie war euer Impuls dabei?
Ich musste lachen, ich musste ganz hart lachen, weil alle Leute sich darüber aufgeregt haben, ja, Reserved List, sie drucken Black Lotus.
Nicht
und ich
ganz.
Stand daneben und dachte mir, Brain Geyser ist auch auf der Reserved List.
Ja.
Es weiß halt niemand.
Ja.
Aber natürlich ja. Die ikonische Karte Black Lotus. Es wurde direkt gefragt auf jegliche Art von Discord-Servern und ich glaube Twitter, all over Twitter. Gibt es einen Black Lotus-Token?
Mhm.
Die Antwort war direkt, ich glaube 5 Minuten danach so, nein.
Das wäre so gut gewesen. Ich hätte es so abgefeiert, wenn die gesagt hätten, weißt du was, wir drucken jetzt einfach einen Black Lotus Token, der machen wir aus Nostalgiegründen auch noch. Der sieht noch so aus wie ganz normal Alpha Beta und hat sogar eine Mana-Kosten, aber es steht halt Copy irgendwo in der Tagline oder so.
Das wäre schon cool, ja.
Das wäre so geil.
Sie hätten damit halt auch einfach diese 5 Tokens mit reinbringen können, so Beta Chiffon Dragon, Beta Disenchant, so auch in dem alten Stil und dann auf der Rückseite, keine Ahnung, die andere Karte davon, also Double-Sided Token. Oder auf der Rückseite ein Werbungstoken. Es muss ja kein Magic-Rücken haben. Dann wäre es ein Reprint illegal. Aber es würde halt einfach einen coolen Faktor setzen, wenn man dann halt einfach einen Black Lotus da reinsetzt. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil, naja.
Es hätte ganz schön viele Wellen geschlagen.
Ja, vor allem, das ist das, was ich die ganze Zeit sage. If everything is special, nothing is.
Ja.
Und genau das wäre hierbei auch. Also, wenn da jemand hingeht, und in einem Commander-Spiel den Typen tappt, in seine Deckbox greift, einen Black Lotus rausholt, den auf den D schlägt, dann ist das absolute Credibility und absolut krass, was der Typ da macht. Wenn das aber als Token wäre und jeder könnte den haben, dann wäre das nichts Besonderes mehr, auch wenn jeder sich freuen kann, einen Black Lotus zu haben. Und deswegen finde ich das ganz gut.
Das stimmt. Man darf halt das wirklich nicht überschwemmen. Ich habe, als ich den anguckt habe, halt erst mal so gedacht, okay, wollte mich eigentlich verarschen. dann habe ich es nochmal gelesen. Also ich spiele ihn ja eh nicht, aber eigentlich ist er schon echt lustig.
Mhm.
Ich habe nur bei, das ist so eine Karte, die hat bei mir so das Gefühl verstärkt, dass auch mehr andere Karten in diesem Set, vor allem jetzt in dem Set haben, oder erzeugt haben, nämlich, dass das Spiel Magic, also die Karten, die da liegen, die sind jetzt momentan gar nicht mal so wichtig wie dieses Metaspiel. Und du siehst es ja auch an der Diskussion um Edged Foils und so. Eigentlich hätte ich lieber, wenn Leute sich über die Karten unterhalten und nicht darüber, wie jetzt einem das Edged Foiling gefällt oder nicht. Also vollkommen legitim, wenn jemand sagt, das ist halt, ich bin der Bling-Mensch. Ich mach das auch, wie gesagt, bei Kaltheim. Ich habe mir alles geholt, was in diesem coolen Artwork-Stil war. Deswegen absolut legitim, kann jeder machen, wie er will. Aber es ist halt so für mich, okay, es geht in dem Set jetzt also drum, wie glitzerig eine Ebene ist. Es ist halt eine Ebene am Schluss. Also das ist doch vollkommen wurscht. Ich möchte coole Karten haben. Und bei dem ist es halt so, ja, der ist halt sehr, sehr augenzwinkernd und Meta und der verweist halt sehr weit zurück. Ich kann ihn jetzt noch schlecht einschätzen, wie der sich spielen wird, also wie viel der zum Einsatz kommt. Er ist halt lustig hauptsächlich. Aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen, zumindest gehört er zum oberen Teil eines Eisbergs, der eben diese Eigenschaft hat, die ich gerade benannt habe.
Zu 100%. Also es ist ein sehr flashy Karte, die, sind wir mal ehrlich, glaube ich, gar nicht so spielbar wird. Also ich habe kurz überlegt.
Redest du hier von Modern?
Ach so, ja. Ich meine,
das tatsächlich gemacht ist, oder redest du für Commander, wo man den super als Commander spielen kann?
Ich habe tatsächlich gedacht, kurz wirklich an Modern, und zwar denke ich an die Niv-to-Light-Decks, die ja ohnehin schon diese Color Restriction quasi machen wollen mit Niv-Mizzet.
Ja, aber du könntest dann ja auch einen Niv-Mizzet haben, der einfach viel cooler natürlich ist und viel mehr Impact hat.
Aber so als Fun-Off wäre das schon geil, wenn du so einfach irgendwann so ein einfacher Gas halt spielst. Aber du hast natürlich absolut recht. Das ist eine Karte, die schreit Commander einfach. Und das ist halt auch eine alte Diskussion, die haben wir auch schon geführt. Die haben wir vor allen Dingen auch schon geführt, als Modern Horizons 1 da war. Ich weiß noch, weil ich damals den sehr clickbaity Thumbnail für das Video damals gemacht habe, wo es dann irgendwie hieß so Commander Horizons oder Modern Horizons oder sowas. Und wir haben es ja im Nachhinein dann schon gesehen mit den Auswirkungen, auch wo dann die Legendary Urza-Karte dann ja auch eine ganze Combo-Deck-Geschichte hat. Wir hatten den Hogak Winter und so weiter. All diese Geschichten, wo wir dann eigentlich recht sicher sagen konnten, okay, dass die Einflüsse auf Modern immer noch da sind. Also es wird jetzt kein Set sein, was das ignoriert. Aber natürlich stellt sich die Frage wieder, ja, wie sieht's bei Modern Horizons 2 aus? Wie seht ihr das, Jochen? Ist da eher Commander der Vordergrund oder glaubst du, dass da immer noch quasi sehr genug für Modern auch noch hinten überfällt?
Ich bin ja selber, ich spiele ja kein Modern, aber ich kriege das ja so am Rande mit. Also das, ich glaube, dass Modern, das ist jetzt kein Problem, die kriegen schon genügend Sachen, aber Modern hat ein bisschen das gleiche Problem wie alle anderen Formate, die nicht Commander sind momentan bei Magic. Weil Commander ist das, was du an die Leute bringen kannst, die noch nie Magic gespielt haben. Hm. Und das wird die unter Garantie nicht abschrecken. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, okay, ich spiele jetzt mit, ich spiele jetzt gegen den Mark one-on-one und der zieht mich halt ab, weil der es besser kann. Und es dauert auch nicht so lange, bis relativ schnell klar ist, dass einer von uns beiden das besser kann und der wird dann immer gewinnen und da muss ich halt schon tiefer einsteigen. Oder ja, okay, jeder von uns hat sich jetzt, ich meine, es gibt diese billigen Commander-Decks jetzt, jeder von uns hat sich davon eins gekauft und dann kloppen wir uns. Du hast eigentlich alles, was du an so einem Brettspieltisch haben willst. Du kannst dich drüber streiten, was gerade passiert, was nie geht im Standard oder generell halt bei One-on-One. Du kannst Bündnisse schließen, du kannst dich aus den verrücktesten Situationen vielleicht rausreden durch irgendwelchen Quatsch, kannst sagen, hey, bitte mach das nicht, dann mach ich dir gleich eine Pizza oder so.
Ich bin Fahrer.
Ja, sowas, das geht halt. Deswegen Commander ist so mega zugänglich und Wizards hat das halt erkannt und deswegen ist momentan, kommt erstmal Commander und dann kommen alle anderen Sachen. Und das ist natürlich, müssen die gucken dann, wenn man es böse sagen will, was für sie übrig bleibt. Aber ich glaube jetzt, dass in dem Fall immer noch ganz coole Sachen dabei sind.
Ja, also ich muss da wirklich sagen, also nee, Quatsch, erstmal Marc, wie siehst du das?
Ich bin der Meinung, das ist all over erstmal Commander. Hm. Und wenn davon zufällig was in ein anderes Format reinpasst, voll geil spielt das. Gefühlt ist es eher so. Aber gefühlt sind auch die letzten zwei Standard-Sets so gelaufen. Und der Einfluss von den letzten zwei Standard-Sets sieht man im Standard nämlich nicht. Und im Commander sieht man den ziemlich krass, weil es gab unendlich viele coole Legendary Creatures, in die man was bauen konnte. Wenn es Orva ist, wenn es einfach ein monogrünes Eichhörnchen-Deck war, weil jetzt ein cooler Commander dabei war mit Toskri. Oder. Die Götter, die man auch als Verzauberungen reinbringen konnte, wo man dann ein Commander Sorcery spielen konnte, was einfach witzig war. Und also meiner Meinung nach sind die letzten paar Sets ganz hart darauf ausgesetzt, für Commander erstmal zu sein und damit gleichzeitig aber auch für den Casual-Tisch. Ich habe das Gefühl, dass Wizards mittlerweile ganz knallhart Commander und Casual gleichsetzt. Also Kitchen Table Magic, was 95% allen Magics ist, der auf der Welt gespielt wird, ist wahrscheinlich über die Hälfte mittlerweile Commander, wenn nicht sogar noch mehr. Es gibt zwar noch die Hardcore-Fans, die sagen, hier 60 Karten Casual, das ist mein Leben für immer. Und die werden auch dabei bleiben. Das ist auch vollkommen gut, so Leute brauchen wir auch. Und ich bemängel ja auch immer wieder, dass es nur noch Commander-Decks als Starter-Decks gibt. Ja. Aber es macht Sinn, dass es nur noch Commander-Decks als Starter-Decks gibt, auch wenn ich das, wie gesagt, bemängel.
Ja, also ich kann die Bedenken auf jeden Fall nachvollziehen. Auch wenn ich gerade was Modern Horizons angeht, und vielleicht ist das einfach meine Erfahrung von der Berichterstattung von dem letzten Set, dass ich das halt auch sehr heißblütig verteidigt habe, dass es viel zu sehr um Commander geht und wir müssen mal wieder richtige Modern-Karten haben. In Wirklichkeit, ich würde das Set wirklich erstmal abwarten.
Und erst die Frage ist, Robin, wie viel Modern hast du damals gespielt, aktiv?
Damals schon eigentlich recht, also doch schon regelmäßig, meine ich. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das halt war, aber ich habe das schon regelmäßig auf jeden Fall mitbekommen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, weil ich über ein Jahr lang kein Magic mehr gespielt habe.
Bei uns war halt, ich weiß noch, dass ich den Podcast tatsächlich gehört habe, beziehungsweise geguckt habe. Ich gucke ja Podcasts nur. Und tatsächlich war es der Fall, dass ich die ganze Zeit davor dachte, nee, Nee. Einfach weil diese Sachen für mich so offensichtlich waren. Ich habe damals Force of Negations, das weiß ich noch, die übrigens ein Reprint in Old Border bekommt, habe ich eingekauft, ich glaube, 20 oder 30 Stück für 7 Euro.
Das war ein guter Preis, ja.
Weil ich gesehen habe, das ist eine Force of Will, warum versteht das gerade niemand? Alle so, die ist im Modern viel zu schlecht und die wird maximal im Commander gespielt. Und ich stand da und dachte mir, warum versteht das niemand? Ja. Weil, also die Karten in Modern Horizon 1, klar, da war auch viel Fan-Favorite dabei, da war viel für auch für Commander dabei und andere Sachen. Aber die Karten, die für Modern designed waren, sie waren ganz kristallklar rauszusehen. Und die fehlen mir bisher noch. Ich hoffe, dass sie jetzt langsam und sicher mal kommen. Eine haben wir bekommen, das ist der 2-Mana-2-2-Stein, der sagt, wenn etwas gecastet wird, wo kein farbiges Mana für bezahlt wird, dann wird es, ich glaube, gekontert.
Void Mirror meinst du, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall ist das eine Karte, die effektiv gegen sowas wie Tron entwickelt wurde. Das ist eine Sideboard-Karte für Modern. Gleichzeitig schaltet sie auch Force of Negation tatsächlich ab. Oder im Legacy Force of Will. Und jede andere Force. Und auch die Evoke-Karten, die in diesem Set sind, werden auch davon abgeschaltet. Ja. Das ist eine Karte, die für das Sideboard für Modern designt wird. Die Karte sehe ich nicht im Commander. Die Karte sehe ich sonst eigentlich nirgends ganz viel.
Aber ich kann dir ja mal eine Karte nennen, von der ich zumindest recht sicher bin, dass sie in Modern Play sehen wird. Zumindest ist das auch so der Kanon, den ich bei vielen anderen auch schon mitgehört habe. Und zwar Grief, eine heiß diskutierte 4-Mana-Kreatur, 2 generische, 2 schwarze für eine 3-2 Creature Elemental Incarnation in Mythic mit dem Text Menace. Und when Grief enters the battlefield, target opponent reveals their hand, you choose a non-land card from it. That player discards that card. Und es hat Evoke für die Kosten von Exile a black card from your hand. Also ein bisschen Force of Will Kosten. Evoke ist ja quasi die Karte, enters the battlefield, wird danach gesacrificed und es passiert quasi nur der ETB-Effekt. Das heißt also, man kann, wenn man eine Karte discardet oder beziehungsweise exiled, einen kostenlosen und sehr viel besseres Thoughtseize haben. Und wie wir ja wissen, Thoughtseize ist sehr modern playable, oder?
Tatsächlich, also die Karte gibt's ja schon mal in Anderst, sage ich mal ganz liebevoll, mit Unmask. Das ist ein 4-Mana-Spell, der halt sagt, man kann auch stattdessen eine schwarze Karte aus der Hand exilen, um die Karte zu spielen. Der Vorteil von Unmask ist, man kann sich selber wählen, deswegen wird die manchmal in Reanimator-Decks gespielt. Fun Fact zu dieser Karte, zu Greaves, ich habe die falsch gelesen, als ich es erstmal gelesen habe.
Okay.
Und ich hing die ganze Zeit und dachte mir, warum rastet gerade niemand aus, dass die total broken ist? Bis mir aufgefallen ist so, weil du die falsch gelesen hast. Für mich waren die Evoke-Kosten nicht Black Card from your hand, sondern from the grave.
Oh, das wäre krass.
Und das gerade bedeutet, dass man Griefs spielen kann. Und ich die ganze Zeit so, warum rastet niemand aus? Bis mir aufgefallen ist, weil ich doof bin.
Ja.
Dazu gibt es ja auch noch die blaue Version.
Genau, die haben wir jetzt noch von ein paar Tagen bekommen. Hast du sie gerade da bei dir vorliegen oder?
In 1-2 Sekunden, ja. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, dass sie einen kompletten Cycle damit machen, mit diesem Evoke-Karten, sage ich mal. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Und auch hier 4-Mana-3-3, vermutlich werden die alle so werden. Kurzer Side-Note, wir sind ja alle hier mindestens Weißspieler. Also ich bin, glaube ich, der Mono-Weißspieler und ihr seid ja so Boros-Style-Deck, beide. Ja, Weiß Plus seid ihr beide. Und wir sind uns alle drei einig, dass der Weiße doof wird, oder?
Ja, schon.
Ich hoffe nicht. Ja. Also inzwischen, es ist halt so, ich bin ja jetzt auch, also inzwischen sieht man ja auch, dass sie einen besseren Pfad öfter mal beschreiten, was Weiß angeht. Also,
das ist korrekt.
Man muss halt gucken, dass es kein Divine Gambit wird. Und wenn es kein Divine Gambit wird, dann ist eigentlich schon alles in Ordnung. ich bin halt gespannt. Wenn sie was Interessantes finden in Weiß, was man so da auch noch nicht hatte vielleicht, dann feiere ich das erstmal, wenn es halt wieder, also wenn man 3 Leben kriegt.
Davon gehe ich aus.
Dann möchte ich es maximal nicht haben.
Oh Mann. Das ist halt
wirklich meine... bei der Blau noch ganz kurz. Ich lese sie kurz noch. Auch hier mit Flash, was sehr cool ist, weil Flash ist immer nice. Flash Flying. Und when it enters the battlefield, choose up to 1 creature spell or planeswalker spell. its owner puts it on the bottom of his library. Auch hier mit Evoke eine blaue Karte exilen. Was halt das erste Mal in meinem Leben eine Antwort auf Uro ist, die gut ist.
Ein bisschen spät, muss man leider sagen, ne?
Ja, aber kommt drauf an, in welchem Format du unterwegs bist. Ich leide darunter ja immer noch.
Ja, das stimmt. Aber würdet ihr sagen, ist es, also es geht ja um Spell und die Spell können ja auch eben auf dem Stack, also wenn sie gerade gecastet werden, getargetet werden. Also nur da gestackt werden.
Genau. Ja, es ist.
Ist es dann nicht irgendwo besser als Force of Will, zumindest gegen Planeswalker oder Creatures?
Ja, gegen Planeswalker und Creatures, ja. Ja,
es ist halt enger und damit hast du eigentlich deine Antwort schon, weil das ist halt, du hast halt immer den Kartentyp Ixtel davon. Das wären jetzt zwei. Und wenn du zum Beispiel in Commander bist, dann, also Planeswalker werden jetzt nicht so häufig vorkommen. Ja, gibt's, aber kommt halt auf das Deck an. Den meisten wirst du wahrscheinlich gar keinen finden. Und Creature Spell, ja, aber dann ist es halt auch, hast halt einen Creature Counter.
Ja.
Okay, also.
Aber wie ist das eigentlich in Commander, wenn du den Commander damit quasi counterst? Dann kommt er ja nicht zurück in die Command Zone, oder?
Doch, mittlerweile.
Du kannst immer, wenn der Commander die Zone wechselt, kannst du sagen, wo er hinkommt.
Ach so, okay. Weil das dachte ich, das wäre der
absolute. Die haben sie 2017, glaube ich, eingeführt. Ja. Vorher gab es in Mono-Rot den besten und in Mono-Weiß die beiden besten Removal für Commander, weil sie die Commander ins Deck gemischt haben und da einfach niemand drauf reagieren konnte. Und wenn der Gegner dafür zwei Karten gezogen hat, war das aber egal, weil du hast ihm gerade seinen Commander genommen, ob der in sein Deck läuft.
Ja, viele von den Karten, das war so Tuck, heißt das, glaube ich. Da gibt's zum Beispiel auch diese noch eine weiße, dass du eine angreifende Kreatur nach unten legen kannst. Und das ist halt auch dann, wenn dein Commander da weg ist, dann deswegen darf man es jetzt immer aussuchen, weil man sonst halt in einem Commander-Spiel jemandem das eine wegnehmen würde, was man halt mindestens braucht in den allermeisten Fällen, um Spaß zu haben, nämlich dein Commander.
Ja, das stimmt. Aber Subtlety, also die blaue Version davon, seht ihr die denn in Modern oder in, sag ich mal, kompetitiven Formaten primär? Kenne ich.
Also manchmal einmal im Sideboard in vielleicht irgendwelchen Kontrolldecks, aber warum sollte ich die spielen, wenn ich Force of Negation und Removal spielen kann?
Ja. Außer es gibt halt Hexproof irgendwelche oder Can't Be Countered Spells, die ja damit dann auch erwischt werden.
Ja, sie müssen ja Hexproof und Can't Be Countered haben, weil du wirfst ja auch hier zwei Karten weg und im Normalfall hast du ja in so einem blauen Kontrolldeck, wofür so eine Karte ja designt ist, eben genau das. Und ich glaube, für ein Flicker-Deck ist es einfach nicht gut genug. Ich habe schon erste Ansätze gesehen, das zu versuchen, mit einem Eldrazi-Displacer irgendwie zu benutzen, damit du jeden Spell, zumindest jeden Kreaturenspell, den der Gegner macht, damit das, ich weiß nicht, da finde ich Venza einfach cooler, der einfach den Spell auf die Hand bounced oder noch ein Land. Finde ich als Karte dann einfach für so ein Deck cooler. Und ich hoffe halt, dass sie noch andere, coolere Sachen machen, weil der Schwarze ist ganz cool. Der Blaue ist zur Situation, ne, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube auch. Also, das kann natürlich sein, dass während ich diese Worte spreche, irgendwo Freddy sitzt und ein Mörderdeck damit baut und dann sagt: Du hast natürlich Quatsch geredet. Ich ziehe dich jetzt 10-mal hintereinander mit dem Deck ab. Und dann wirst du das bereuen. Aber ich würde jetzt auch sagen, es gibt bessere Möglichkeiten, um das zu machen, was Subtlety macht.
Okay. Ich möchte tatsächlich über eine Karte reden, die auch für Commander interessant sind. Und zwar, weil es ein Planeswalker ist, der nicht draufstehen hat, this card can be your commander. Und zwar ist es Grist the Hunger Tide. Grist the Hunger Tide ist ein 3-Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes für einen 3-Loyalty-Legendary-Planeswalker Grist. Ist, glaube ich, der erste Grist, den wir haben. Mit dem Text, mit der passiven Ability. As long as this Planeswalker isn't on the battlefield, it's a 1-1 Insect Creature in addition to its other types. Also es wird als Kreatur gesehen. Und weil es dementsprechend Legendary-Planeswalker-Creature Grist ist, kann es sein Commander sein. Dann hat es die Ability plus 1, create a 1-1 black and green insect creature token. Then mill a card. If an insect card was milled this way, put a loyalty counter on Grist and repeat this process. Minus 2, you may sacrifice a creature. When you do, destroy target creature or planeswalker. Minus 5, each opponent loses life equal to the number of creature cards in your graveyard. Wo würdet ihr den denn spielen? Ist das ein potenzieller Commander für ein Golgari-Deck? Ist er dafür stark genug?
Ich würde, also wir haben gestern lustigerweise erst drüber gesprochen und sowohl Fritz als auch Freddy waren der Meinung, dass der cool ist und dass sie den auf jeden Fall spielen würden. Ich würde nie spielen, weil er halt Golgari ist. Deswegen ist die Antwort war sehr leicht für mich.
Wir müssen, glaube ich, einmal kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer, die noch nicht mit Commander Compass oder die in Berührung gekommen sind, kurz erklären, warum nicht.
Ich spiele einfach kein Schwarz. Also das ist so die Prinzip, die einfachste Grundregel, die ich habe, ist, dass ich kein Schwarz spiele. Und es tut mir manchmal selber im Herzen weh, denn ich liebe Königin Machesa.
Oh ja.
Aber ich mache es trotzdem nicht und deswegen ist Christ für mich halt raus. Ich finde den halt so eine super. Auch das war gestern bei uns so im Gespräch, das ist halt so eine super philosophische Karte, weil im Grunde, man muss ja mit dieser Static-Regel, also die ist ja wichtig, wann zählt denn der Text auf der Karte? Weil es gibt ja auch Ratten und andere Kreaturen, wo das heißt, du kannst so viele davon, wie du willst, in deinem Deck haben. Und natürlich zählt es ja nicht erst, wenn die Karte dann auf dem Spieltisch liegt, sondern das zählt ja schon, wenn du das Deck baust.
Ja.
Und da ist halt aber die Frage, wann beginnt das Magic-Spiel und wann setzt die Wirksamkeit von dieser Static ein? Aber es wurde ja jetzt inzwischen auch schon gesagt, dass er als Commander benutzt werden kann. Insofern ist das jetzt schon geklärt.
Ja, das stimmt. Aber Marc, siehst du die denn auch in Modern oder in anderen kompetitiven Formaten? Oder ist es dafür zu cute mit dieser Umregelung mit der Creature?
Also ich muss sagen, ich habe Angst, dass ich jetzt was Falsches sage und dasselbe Problem habe wie bei Oko, dass ich dann auch nur gequotet werde, ach, der ist nicht gut genug. Weil was man mit dieser Karte machen kann, ist, man kann Green Sun Zenit oder eben auch Courts of Calling im Modern oder auch tatsächlich Collective Company benutzen, um diese Karte zu spielen.
Ja, stimmt.
Und das ist sehr, sehr, sehr stark. Ich habe nachgeguckt, es gibt gar nicht so viele Insekten. Also wirklich nicht viele, was sehr schade ist, was das Deck sehr krass im Commander einschränken würde. Hm. Und auch diese Plus-1-Fähigkeit dementsprechend. Ja.
Du kriegst einen Token.
Ja, du kriegst einen Token. Das ist korrekt.
Und du hast einen Maskwood Nexus. Also man kann, stimmt. Ich habe das schon erlebt, du kannst alles zu allem machen und dann ist eh die Hölle los.
Ja, okay, das stimmt.
Sie macht das auch, glaube ich.
Ja.
Und tatsächlich, die Minus-2-Fähigkeit finde ich sehr, sehr stark. Die gerade im One versus One ist das halt, man opfert eine Kreatur, das wollen so Decks oftmals selbstständig oder man kann irgendwie was Cooles opfern, wie ein Veteran Explorer im Legacy oder im Modern irgendwas, was eh unrelevant geworden ist, wie ein Snapcaster. Und sagt dann, man zerstört einfach eine Kreatur oder einen Planeswalker, was eben dann auch mal so, gerade im Modern, auch mal so ein Khan oder ein Ugin sein kann.
Ja. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe kurz überlegt, in noch jüngeren Formaten, also jetzt bis zur letzten Standard, vor der letzten Rotation und Pioneer gibt es ja Jund Sacrifice, wo ich ihn so ein bisschen gesehen habe, weil halt gerade diese Sacrifice-Ability finde ich schon echt nicht unstark und halt eben diese, es ist ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, sag ich mal, mit der Fähigkeit, weil ich hatte kurz überlegt, wenn du quasi bei diesem Mill Grist selber millen würdest, könntest du ja quasi Grist wieder aufs Spielfeld packen, aber dann Legend rules sich und du müsstest wieder einen opfern. Das heißt, leider gibt's da irgendwie keinen Loophole, wo man sagt, okay, man cheatet sich irgendwie verschiedene oder diesen Planeswalker immer wieder mit rein. Und wie du schon sagst, Insekten an sich ist jetzt nichts, was so auf guten Magic-Karten heutzutage draufsteht. Aber ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, gerade weil es dreimaler Planeswalker mit einer sehr weirden Ability ist, wo man vielleicht sagt.
Da müssen wir es aber, glaube ich, hier noch einmal ganz kurz sagen. Die Karten sind nicht pioneerlegal. Also so,
nein,
weil du es ja gerade gesagt hast, dass du darüber nachdenkst. Nicht, dass da jetzt in den Kommentaren überall steht, aber Robin hat doch gesagt, die sind.
Nee, genau. Alle Karten sind nicht pioneerlegal, nur Modern und was da halt kommt. Also Commander, Legacy, Vintage etc. Eine Karte, die Jochen, du eben erzählt oder kurz darauf eingegangen bist, ist eine Karte, dessen Namen ich mich jetzt tatsächlich mal rantraue. Und zwar ist es Asmora Nomardicada Istina Kuldaka. Der Name ist so lang, dass sich die Mana-Kosten gespart haben, damit noch Platz genug ist, um den Titel komplett auszufüllen. Ist eine, Null Mana, Legendary Creature Human Wizard in Rare mit 3/3 und der Color-Identität Schwarz-Rot. Mit dem Text, as long as you've discarded a card this turn, you may pay entweder rot oder schwarz, also dieses, wie heißt das nochmal?
Rakdos.
Nein, es gibt diese nee,
es geht um das Hybrid-Mana.
Hybrid-Mana, ja. So heißt es, genau. Ein Hybrid-Mana in Rakdos-Farben. Du cast a spell. Also es kostet, wenn man was discarded hat, nur ein Mana. When Asmo, also this creature, enters the battlefield, you may search your library for a card named the Underworld Cookbook. Reveal it, put it into your hand, then shuffle. Sacrifice two foods, also food tokens, oder halt Karten, Artefakten mit dem Subtype Food. Target creature deals 6 damage to itself. Und ja, wie ist denn euer Eindruck zu dieser doch sehr weirden Köchin?
Ich also, werde niemals diesen Namen aussprechen. Nie, da weigere ich mich jetzt einfach schon.
Ja, es ist einfach Asmo. Können wir uns einfach auf Asmo.
Genau, Asmo. Asmo passt. Ja. Ja.
Asmo finde ich Asmo ganz gut. Ist gut. Ich glaube, du musst, glaube ich, um ihr volles Potenzial in Anführungsstrichen vorzulesen, auch, glaube ich, einfach mal das Cookbook vorlesen.
Ja, das mache ich einfach.
Weil das gehört grade dazu.
Ja, da hast du vollkommen recht. The Underworld Cookbook ist ein Mana-Artefakt, also ein farbloses Mana-Artefakt in Uncommon. Mit dem Text Tap, discard a card, create a food token. Und das ist, wie gesagt, ein Artefakt. Für 2 Mana kann man es tappen und sacrifice und man kriegt 3 Leben. Für 4 Mana kann man es tappen und das Cookbook sacrificen. Und dafür return target creature card from your graveyard to your hand. Also quasi kann man damit die ganze Zeit Food Tokens machen. Es triggert Madness in gewisser Weise durch das Abwerfen von Karten. Und ich denke mal, das wird auch ein Subtheme sein für Rakdos-Farben. Und ja, das kann man sich eben tutoren mit der guten Asmo. Marc, wie findest du denn diesen doch sehr weirden Planeswalker? Diese sehr weirde Creature, nicht Planeswalker.
Mich hat das erinnert an, es gab schon öfter mal, das ist aber schon länger her, solche Sachen. Und zwar gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel die Witch mit ihrem Cauldron, also mit ihrem mit ihrem Kessel und ich weiß gar nicht, was da hat noch eine dritte Karte.
Den Fest, das ist so ein Leguan mit so einer Pestbeule auf dem Rücken. Festering, genau. Irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Aber,
genau, ja. Die da gab es zum Beispiel, oder es gab zum Beispiel Krone, Zepter, ich glaube, es war ein Apfel, ich bin mir aber gerade nicht sicher, was das dritte war. Ja, auf jeden Fall gab es das schon mehrfach, so Karten, die miteinander fungiert haben, aufeinander aufgebaut haben.
Kaldra ist, glaube ich, das berühmteste. Kaldra
ist das älteste Beispiel dafür, genau. Älteste vielleicht nicht, aber auf jeden Fall das Schönste. auf jeden Fall, ich finde es cool, wenn so Karten aufeinander aufbauen, gerade weil du hier ja auch hingehen kannst und kannst eben das Buch spielen, kannst was abwerfen, kannst ein Food kreieren, kannst sie ins Spiel kriegen, kannst ein neues Buch bekommen.
Ja.
Also das klingt schon sehr cool und gerade dann in Kombination mit zum Beispiel dem Diamond Line ist es halt super stark, weil der Diamond Line halt einfach sagt, 2 Mana 2/2, Tap, discard your hand, get 3 Mana. Grob gesagt. Und da ist es halt tatsächlich so, dass gerade wenn man dann so ein bisschen Madness auf der Hand hat, man sich da halt wirklich viel drüber machen kann. Und diese Karten in Kombination eben auch mit dem vielen Mana, wo man dann mit ihm dann auch sagen kann, man kann das Buch auch opfern und kann dann eine Kreatur, die man abgeworfen hat mit dem Löwen, weil ein Mana wird man ja wohl noch haben, reanimieren oder so, kriegt man sehr schnell hin.
Ja, das
also
stimmt.
Da kann man dann auch Nicht-Madness-Kreaturen schnell wiederholen. Und wenn dann Turn 3 Grizzlebrand kommt, ist das halt ein Turn 3 Grizzlebrand.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise, wie man quasi Reanimator spielen könnte. Ne? Also da gibt es ja dann auch genügend, du hast ja eben schon Grizzlebrand genannt. Also
ah nee, es ist to your hand. Entschuldigung. Nur einmal kurz zurücknehmen, es ist to your hand.
Ja, okay, aber ich meine jetzt noch nicht mal mit dem Cookbook selber, aber es gibt ja andere Reanimation-Spells, die man dadurch verwenden könnte. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr einzigartige Karte, wo, keine Ahnung, also ich bin am Überlegen, könnte man das in einem Rakdos-Reanimator-Deck irgendwie spielen oder ist es dafür irgendwie zu, keine Ahnung, zu cute oder so? Also es ist halt irgendwie ziemlich weird einfach formuliert.
Ja. Es fängt beim Namen an, dass man die Karte nicht spielen möchte.
Speaking of weird formuliert, genau.
Pithing Needle ist aber immerhin eine Karte, die ihr nichts anhaben kann.
Das stimmt. Ja, wobei,
das stimmt, ja.
Auf Turnieren schon, am Kirchentisch nicht, auf Turnieren schon, weil auf Turnieren sagt man einfach, diese Karte mit diesem unendlich langen Namen, die keine Mana-Kosten hat und schwarz und rot gleichzeitig
das, ist. Das dann, geht ja, das ist ja erlaubt.
Man kann ja nur beschreiben können. Man muss den Namen nicht aussprechen.
Ich glaube auch, dass man so auf Goodwill, auch am Küchentisch kann man auf Goodwill sagen, ich weiß dann schon, was du meinst, aber ja, das...
Ich würde knallhart sagen, wenn du den Namen nicht vorlesen kannst, dann geht das nicht.
Ja, welche Karte meinst du? Oh, du hast dich da leider mit einem Konsonanten vertan. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich spiele sie trotzdem.
Du kannst das Deck gerne durchsuchen, aber diese Karte gibt es leider nicht.
Ja, genau. Schreib's bitte auf. Ich würde sagen, habt ihr noch gerade Karten, auf die ihr auf jeden Fall noch eingehen wollt? Jochen, fällt dir da gerade was ein, was dir besonders ins Auge gefallen ist, worauf du auf jeden Fall eingehen wollen würdest?
Ich finde es schön, und das ist jetzt so ein klassischer Jochen-Flavor-Take. Ich finde es schön, dass es jetzt Tormod's Crypt Keeper gibt.
Ja.
Weil das ist halt einfach dieses langsame Aufbauen. Tormod's Crypt übrigens, also fantastischer Graveyard-Hate. Und dann kam Tormod, den ich nicht spielen kann, weil er eben schwarzes Mana hat, aber okay, Tormod ist ja offensichtlich auch ein ganz schöner Depp, also ganz schön böse und so. Und jetzt kommt Tormod's Crypt Keeper, der halt nicht so gut ist natürlich wie Tormod's Crypt, aber trotzdem ist es cool, und das ist alles immer in Flavor mit, du machst alle Gräber leer und nur Tormod ist der eine, der dann auch noch Vorteile draus zieht. Das ist so, ich hoffe, ihr habt nicht damit gerechnet, dass ihr mich jetzt zu irgendwelchen mechanischen Takes kriegt, weil das ist auch bei uns immer so. Ich suche oft auch Sachen nach Artwork aus. Wenn ein Phyrexian Negator drauf ist, dann sage ich, yo, geht.
Das ist uns auf jeden Fall hundertprozentig legitim. Ganz kurz zu Tormod's Cryptkeeper selbst. Das ist eine 3-Mana, 3-2 Artifact-Creature-Golem in Common mit Vigilance und eben, wie du sagtest, Tap, Sacrifice, this creature, exile all cards from Target Player's Graveyard. Also Graveyard-Hate für 3 Mana. In Modern glaube ich nicht so relevant, weil dafür haben wir halt eben Tormod's Crypt, aber du sagst auf jeden Fall komplett richtig, es ist ein absoluter Flavor-Win. Ich finde auch das Artwork ziemlich atmosphärisch und irgendwie ist das schon ziemlich cool, dann eben Tormod's Crypt eben dann nur mit einem Keeper hinten dran zu haben, und wer weiß, was die Zukunft noch hält für das Tormund-Universum, was in seiner Crypt noch alles abgeht. So.
Das ist ja das Lustige, dass bei Tormod's Crypt der Flavortext ja eigentlich war, die berühmteste Krypta aller Zeiten ist leer und damit so einen riesen Spannungsbogen eigentlich aufgemacht hat, wenn man auf die Art von Magic-Flavor steht. Mm. Und dann kommt Tormod und dann kommt halt noch mehr dazu, und dann wird aus so einem Billo-Null-Mana-Artefakt, das halt was ziemlich Gutes kann und das die Leute wahrscheinlich nur dafür kennen, dass es was Gutes kann, so ein Mini-Geschichtenzyklus, und das finde ich irgendwie schon sehr, sehr cool.
Absoluter Hammer, ja. Marc, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch eine Karte, die dir unter den Nägeln brennt?
Ja, 2 Stück. Und
okay,
die habe ich dir auch schon geschickt. Und das ist etwas, was mir wieder an der Seele wehtut. Und das eine ist Quirrell Command. 2 Mana, also hier sind auch Squirrels drin, die haben wir bisher ganz gut umschippt. Ja. Quirrell Command ist eine 2-Mana-Instant-Karte, die sagt Choose 2. In grün, wichtig, in grün. Target Player creates 2 tapped Squirrel Tokens. Countered Target Loyalty Ability from a Planeswalker Source. Exile Target Card from a Graveyard. Oder, jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil die letzte Fähigkeit hier gerade abgeschnitten ist. Ich weiß, dass die letzte Fähigkeit noch für das, worauf ich hinaus will, irrelevant ist, aber wir wollen die Karte ja anständig vorlesen. Dementsprechend, also am Ende kann sie halt noch einem Spieler 3 Leben geben. Ja, das ist ja so. Die zweite Karte, auf die ich ganz gerne eingehen würde in diesem Schema, ist diese 2-Mana-Verzauberung, die sagt, grüne Kreaturen kriegen +1/+1. Und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegst du ein Leben.
Ja.
So, jetzt möchte ich ganz kurz 2 ältere Karten ins Gedächtnis rufen. Das eine ist Alarmschlagen. Ein weißes, ein farbloses Instant Create 2-1-1 Soldier. Im Vergleich zu Squirrel Command. Grün und weiß. Das zweite ist diese Verzauberung, diese grüne, die halt allen grünen Kreaturen +1/+1 gibt und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, ein Leben gibt. Und wir haben in weiß das Pendant mit alle weißen Kreaturen kriegen +1/+1.
Ja, genau.
Wo einfach eine 100% schlechtere Karte drunter ist. Und auch wenn man sagt, okay, Squirrel Command ist eine Rare und Alarmschlange ist eine Common, die beiden anderen Hymnen sind beide Rare.
Ja.
Also ich finde halt den Weiß-Treatment schon wieder, und das ist halt nur als Beispiel, bei ganz vielen der Karten wirklich wieder schlimm. Ja. Also klar, es wurde gefühlt besser, aber genau so ein Beispiel könnte ich machen mit Break Ties. Ein weißes Mana hat zwei Farblose. Du suchst dir eins aus. Da störst ein Artefakt, eine Verzauberung oder exilst eine Karte aus dem Friedhof und die hat Reinforcement, glaube ich. Das ist eine Fähigkeit, die niemand braucht, weil sie total irrelevant ist. Und sie kostet einfach ein Mana mehr, wie das nächstbeste dazu mit Return to Nature im Grün.
Ja. Ja, das stimmt schon. Es gibt immer so diesen einen Schritt, den es gefühlt immer nach unten geht, wenn es um weiße Karten geht, auf jeden Fall. Ganz kurz nur zur Aufklärung, Sylvan Anthem hat tatsächlich nicht, dass du ein Leben dazu kriegst, sondern wenn du eine grüne Kreatur screenst, ist Scry 1, genau. Einfach nur zur Klarstellung. Aber du hast absolut recht, es ist es ist so ein bisschen
besser ist.
Ja, was genau, es um einiges deutlich besser ist, ja.
Aber selbst wenn es ein Leben wäre, würde ich ja immer noch sagen, dann ist ja diese doppelt grüne Anthem doch nochmal quasi die bessere weiße Karte als die weiße Karte. Denn Life Gain ist ja auch so ein elementares Thema für weiße Decks. Zumindest wird das sehr häufig angeführt. Aber ja, wie Jochen, wie siehst du das als, ich sag mal, White Mage Oberhaupt, sag ich mal, in dieser Runde?
Es ist halt so das klassische Problem, das es ja in vielen Fantasy-Szenarien gibt. Der Paladin wäre sehr viel stärker, wenn er keine Moralvorstellungen hätte. Und das ist halt was irgendwie immer so, das fühlt sich halt so an, als ob das in weiße Karten so reingegossen ist.
Ja.
Weil du natürlich, die sind dann halt immer so, ja, ich muss mich auch an die Regeln halten und zu viel ist auch nicht gut für alle. Dabei bin ich jemand, der durchaus dafür plädiert, dass man mal die andere Seite von Weiß sieht, und da ist Weiß ja gut. Und die ist auch voll in Flavor damit. Das ist halt dieses Unterdrückerische, und dann geht nämlich gar nichts mehr ab. Das Problem ist nur, da ist Weiß halt sehr stark, und das ist auch in Commander so, da haben wir auch auf unserem Discord schon etliche Diskussionen gehabt. Da kann man eigentlich nicht sagen, dass Weiß eine Pfeifenfarbe ist, weil Weiß kann dein gesamtes Deck zerstören und dir jede Lebensfreude rauben, und zwar besser als jeder Schwarzmagier das jemals könnte. Aber ich habe immer so persönlich das Problem damit, ich möchte halt eigentlich auch andere Strategien spielen können am Tisch, außer ich mache dir dein Leben zur Hölle. Weil dann heißt das, ich möchte nicht mehr mit Jochen spielen, der macht mir mein Leben zur Hölle. Ja. Und für mich ist es, ich möchte mich eigentlich nicht an den Tisch setzen und drei Leuten das Leben zur Hölle machen, ohne dass die halt vorher ihre eindeutig masochistischen Absichten an mich rangetragen haben.
Aber gleichzeitig in Blau geht, ist es vollkommen okay, jeden einzelnen Spell, den du auf dem Stack legst, gecountert zu bekommen. Und da beschwert sich niemand, weil es macht halt eben Blau, ne?
Da beschweren sich schon einige.
Ja, okay, aber ich finde, das ist so ein bisschen, das tut auch Weiß in Commander echt ein bisschen. Ja, diese Rule Zero Ring, also auch zum Beispiel sowas wie Mass Land Destruction und so weiter, ist ja auch was so ein einzigartiges Merkmal von Weiß zumindest ist. Zumindest glaube ich das. Diese Karten sind zumindest ja. Genau, und diese Karten sind ja zumindest in den meisten Spielgruppen, so wie ich sehe, nicht wirklich beliebt. Also, weil es halt zu Non-Games führt.
Das ist nett ausgedrückt. Das ist sehr nett ausgedrückt.
Das liegt halt auch daran, da muss man halt, also ich persönlich, ich sage ja immer, was nicht gebannt ist, darf man spielen, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich habe halt dann keinen Spaß mehr an dem Abend. Und das ist auch absolut legitim, weil ohne Länder zu spielen, da hast du halt die Wahl, ob du dann aufgibst, was in meinen Augen vollkommen okay ist. Wenn du jetzt sagst, ich habe dann keinen Bock mehr, der hat mir gerade alles zerstört und hat selber sich noch gerettet. In Boros wird's ja dann noch schlimmer mit dem Boros Command. Dann hat halt ist alles von ihm unzerstörbar und du hast gar nichts mehr. Dann kannst du in meiner Sicht natürlich auch einfach aufgeben und ein neues Spiel anfangen. Aber ich verstehe schon, wenn man sagt, das ist sehr demoralisierend, vor allem wenn die Person dann einfach nur dafür sorgt, dass das ganze Ding anderthalb Stunden länger geht und dann nicht mal gewinnt. Aber dann ist es auch.
Das ist der Punkt. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was du ganz oft bei solchen Mice Land Destruction hast. Die Leute slammen sie einfach und sagen, oh geil, ich mache jetzt alle Länder kaputt. Aber sie können danach nicht gewinnen. Also ich habe das im CDH, ich habe ja relativ lange, relativ viel CDH gespielt. Und da war es halt so, das ist vollkommen legitim, alle Länder zu zerstören, weil im Normalfall machst du das nach dem Motto, also entweder spiele ich jetzt ein Veil of Summer, oder damals noch Veil of Autumn, da hatten wir noch keinen Veil of Summer, oder ich spiele jetzt ein Armageddon. So oder so, keiner von euch castet jetzt was, wenn ich Combo mache. Und das funktioniert und das ist auch okay. Das Problem ist ganz oft, dass dann eben diese Person, die das geslammt hat, selber nicht gewinnt, sondern am besten noch hinter einem, wie heißt das, Geistergefängnis?
Ghostly Prison.
Hinter einem Ghostly Prison denkt, nee, haha, jetzt könnte ich mich nicht mehr angreifen. Und das ist halt das Schlimme daran. Dann gibt es halt so Commander-Runden, die halt 8-9 Stunden gehen und du drei Kästen Bier brauchst, um das zu überleben.
Man sieht es, glaube ich, am besten, wenn man selber, es gibt ja auch diese, eben, wie ich gesagt habe, diese Strategien, dass man alles in die Luft jagt und dann selber aber eben diesen Zauberspruch hat, um das zu schützen. Und man sieht, also es gibt keine Möglichkeit, die eigene Medizin besser zu schmecken, als wenn einem jemand diesen Zauber countert. Ja. Weil dann ist wirklich, dann kannst du das Spiel halt einfach beenden. Und dann siehst du aber auch, warum die anderen Leute Rule Zero gesagt haben, oder Social Contract in dem Fall, bitte keine Masterland Destruction, weil du hast ja dich gerade selber aus dem Spiel genommen.
Ja.
Und halt leider alle anderen auch.
Ja, das ist auf jeden Fall ein weites Thema, weil es ja auch so ein bisschen zum Beispiel Death and Taxes ist jetzt auch nicht für jeden Gegner ein super spaßiges Archetypen. Nein,
für die wenigsten. Die meisten Leute bei uns hassen es.
Eben, und das ist halt dann, das ist glaube ich so eine Beinote. Entweder macht Weiß sehr wenig oder Sachen etwas schlechter als die anderen Farben oder halt so nervig, dass eigentlich keiner Bock hat, das zu spielen. aber ich würde sagen, mit diesem Fazit fast schon, gehen wir mal über an das, was ich am Anfang der Folge noch versprochen habe, und zwar Ask Us Anything. Ihr habt Fragen gestellt an uns und Jochen ist auch diesmal dabei. Einfach, du kannst gerne auch deine Meinung dazugeben.
Der erste Gast, der bei Ask Us Anything dabei ist.
Genau.
Yay!
Und dementsprechend, wenn ihr Fragen an uns habt, kommt gerne in den Discord, geht in den Ask Us Anything Thread rein und stellt da unsere Fragen. Dann markiere ich das mit einem Notizbuch, wenn ich es mir notiert habe, und mit einem Daumen, wenn wir es schon beantwortet haben, oder beantworte es direkt.
Eine Menge Notizbücher.
Ja, in letzter Zeit schon. Ja. Dementsprechend gehen wir mal direkt mal rein. Und zwar die erste Frage von Kator. Was hat sich eurer Wahrnehmung von Magic-Produkten in den letzten Jahren verändert? Wart ihr vor 3 Jahren an allen Magic-Produkten interessiert? Seid ihr heute an allen Magic-Produkten interessiert? Merkt ihr, this product is not for you, mehr als damals? Wie findet ihr diese Entwicklung? Also quasi Vielfalt von Magic-Produkten, auch so ein bisschen angelehnt, glaube ich, an dem Video, was du damals gepostet hattest auf deinem Kanal. Wie viele Produkte es gibt und welche Leute da bedient werden. Wie seht ihr das, Marc? Direkt mal anschließen an dein Video.
Wollte ich gerade sagen, ich hatte das Blacky Talk ja hochgeladen mit Magic hat so viele Produkte.
Ja.
Und ich sehe das tatsächlich als eine positive Entwicklung, weil ich eben auch die Preisentwicklung dabei sehe. Ich muss mir die ganze Zeit immer wieder verkneifen, Yu-Gi-Oh! Beispiele zu bringen. Da ist es halt so, dass es Karten in einer sehr hohen Rarity gibt, die sehr viel kosten. Und gleichzeitig kannst du dieselbe Karte in Common spielen, wo sie halt keine 2 Cent wert ist. Und das ist dasselbe Deck. Das heißt, die kompetitive Seite von Yu-Gi-Oh! Ist nicht, how much money do you have? Und das finde ich großartig. Und das finde ich, sollte viel mehr in so ein Kartenspiel mit reinfließen, dass man sagen kann, ja, da sind Sammelobjekte. Dafür müsste man das aber wieder etwas umstrukturieren, weil das, was sie jetzt machen, ich verliere den Überblick, wie viele Versionen jetzt von einer Karte in welchem Set, in welchem Booster sind. Und das soll was heißen, weil ich arbeite in einem Laden, der damit Geld verdient.
Ja, du machst regelmäßig mehrere Tage die Woche Magic the Gathering Content, hast einen wöchentlichen Podcast, wo du mitmoderierst. Ja. Und trotzdem weiß man nicht, was so alles in einem Collector Booster drin steckt. Jochen, wie siehst du das?
Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also mehr Karten sind halt super, weil das Letzte, was man will, ist auch im Commander für irgendeine spaßige Deckidee einfach immer Unsummen ausgeben zu müssen. Wobei man bei Commander ja immer noch, also wirklich nochmal den Vorteil hat, dass man im Grunde alle Redundanz hat, die es in Magic jemals gab. Also es gibt für die meisten Karten immer noch irgendein Gegenstück, das vielleicht nicht ganz so gut ist, aber du musst ja auch nicht direkt CEDH spielen. Aber ja, auch bei der anderen Sache, es gibt so viele Sachen und die Ankündigungen der neuen Dinge sind so nah hintereinander, dass ich da, also ich verliere nicht den Spaß an Magic, aber ich verliere diesen Sense of Wonder irgendwie dafür. Also dieses wunderbare Gefühl, dass man jetzt denkt, da kommt irgendwie, wenn jetzt ein neuer Urza kommen würde, dann würde ich das einfach zur Kenntnis nehmen, vermutlich, weil so viele Sachen gekommen sind. Mhm. Und wenn aber ein Urza aus dem Nichts auftaucht, dann ist es zum ersten Mal Urza. Ich drehe mich im Kreis und schreie vor Glück.
Ja, das ist wirklich so ein Ding. Ich glaube, wie ich es beschreiben würde, ist so ein bisschen die Vorfreude wird genommen. Dafür wird der Hype ganz krass implementiert. Also, dass es eigentlich nur noch darum geht, dieses, wow, das und hier Value und das ist die next best Card in diesem Slot, in diesem Deck, wie auch immer. Und es gibt gar keine Vorfreude mehr im Sinne von, okay, alles klar, ich freue mich schon darauf, wenn Standard in 3 Monaten neues Set hat und ich bis dahin so quasi mein Deck erstmal habe und es einfach so weitermache. So gefühlt hast du ja selbst in den Pausen, selbst wenn auch bei Magic Arena nichts geht, hast du ja immer noch die Anthologies, die dann irgendwie neu da rauskommen. Irgendein Sonderevent, was es dann nur für ein Wochenende gibt und danach für 6 Monate erstmal nicht mehr. Und das ist halt wirklich so ein Ding. Und halt dieser Punkt, this product is not for you, das trifft für mich mehr und mehr auch auf reguläre Produkte dazu, weil ich mir eigentlich super selten nur noch Booster hole, sondern halt das, was alle Leute, die sich über Produkte aufregen, auf jeden Fall machen sollten, kauft euch Einzelkarten. Weil das ist halt wirklich der Punkt. Also Collector Booster können euch eigentlich ziemlich egal sein, wenn ihr halt einfach nur profitiert von den ganzen Foils und Special Editions, die halt nichts wert sind, die aber dann zum Beispiel günstig euch halt einfach ziehen könnt. Dementsprechend definitiv hat sich da was verändert und ich bin da auch ähnlich wie ihr eingestellt, aber ich glaube, man muss da einfach seine Art und Weise, wie man seine Karten bekommt, einfach anders rangehen. Und ich glaube, man kann einfach nicht mehr sich ein Display pro Set rauskommen, weil dann wird man arm. Und ja, dementsprechend gehen wir mal zur nächsten Frage und zur letzten Frage für diesen Podcast, und zwar Nighthawk 888, meine Frage: Lieblingsplaneswalker bzw. Magic-Charakter und Lieblingsgilde, Lieblings-Alara-Fragmente und Lieblings-Tribe. Jochen, fällt dir da gerade direkt was ein?
Also Nighthawk wusste ja offensichtlich, dass ich zu Gast bin.
Ja. Stimmt. Schon am 12.05. wusste er das.
Ich mache jetzt mal so eine kleine Bridge zu, wir haben demnächst auch eine Folge, wo es um Planeswalker geht. Da habe ich schon gesagt, dass so, ich habe eigentlich keine richtig so emotionale Bindung zu Planeswalkern, dafür sind die mir, es sind oft zu generisch. Nicht so bei Jaya Ballard, die finde ich super cool, das finde ich auch die coolere Pyromantin als Chandra. Ich weiß nicht, ob ich erkläre sie jetzt nur mal in groben Zügen, also kostet 5 Mana, also sie kann entweder 3 rot machen, dass man nur für Instants und Sorceries einsetzen kann. Sie kann bis zu 3 Karten abwerfen lassen und dann so viele nachziehen. Mhm. Und das Emblem sagt, dass du im Grunde, dass alle deine Instants und Sorceries Flashback haben. Ich mag halt an der, zum einen ist es eine alte Frau, die alle Dinge mit äußerster brennender Gewalt löst. Die sagt halt, die beste Begrüßung ist ein Feuerball ins Gesicht. Und und dann mechanisch sagt die Karte halt immer, du kriegst was durchaus von hohem Wert ist, aber du musst dafür entweder was hergeben oder es hat eine Restriktion. Und das ist für mich der Inbegriff, also diese Wahl, wenn man die treffen muss, für mich der Inbegriff von einer guten Magic-Karte, weil alles für alles kriegen ist sau langweilig.
Ja.
Das möchte ich eigentlich nicht. Und ja, dann kommen wir zu den kürzeren Sachen. Gilde natürlich die Boros-Legion. Jetzt manchmal nennen sie Leute Lorehold, was okay ist für eine kurze Zeit.
Naja, aber Lorehold ist eine ganz andere Philosophie, hat. Das ist eine ganz andere Gilde,
oder nicht? Ja, aber das geht alles auf im großen Geist von Boros, das ist kein Problem. Wir nehmen jeden Legionär auf, auch Goblins und Elefanten, ist eigentlich wurscht. Und nach was wurde sonst noch gefragt? Das habe ich jetzt vergessen.
Nach Alara Shard, also 3 Farbenkombinationen und Tribe.
In Alara ist es auf jeden Fall Band. Das liegt daran, dass es halt, das kommt mir sehr entgegen mit den Farben, die ich spiele. Es hat Ritter, es ist absolut High Fantasy. Und was ich daran auch noch mag, da kommt der Flavor-Jochen wieder durch. Band hat einen interessanten Blickwinkel auf so eine Fantasy-Welt, weil Band hat ein extremes Kastensystem, wo du sagst, ja, das ist ja eigentlich wie ein Märchen. Aber wie im Märchen ist der Bauer halt immer Bauer und er wird sein Leben lang Bauer sein und seine Kinder auch. Und über allem schweben Engel, die zwar wohlmeinend sind, aber gegen das System im Grunde auch nichts haben, weil die sind ja ganz
die
oben.
Die profitieren davon, ne?
Ja. Ja. Tribe, das ist wahrscheinlich, da gibt's ein hartes Rennen zwischen Riesen, weil mein Lieblingsdeck ist ein Riesendeck und Rittern.
Das ist ein guter Choice eigentlich. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Also tatsächlich, zu den Gilden, also was ich noch sagen wollte zum Thema Lorehold, mir kommt das immer so ein bisschen vor wie so Magic-Hipster, die dann so sagen, was, Boros, Entschuldigung, ihr Boomer, das ist jetzt Lorehold. Und das ähnliches Gefühl habe ich dann auch immer, wenn dann Leute diese super flashy und super bunten MTG-Arena-Avatare von den neuen Charakteren da hatten. Habe ich prinzipiell nichts gegen, ich finde die sehr schön und sehr stilistisch, aber irgendwie habe ich immer so dieses Gefühl so, das war Boros früher.
Es gibt Aurelia. Jetzt lernt ihr das, was welche Schmerzen ich durchmachen musste mit Khans of Tarkir. Das ist für mich Bug und nicht Sultan.
Ich habe ja, also nur kurz, ich habe damit ja kein Problem. Ich finde Lorehold super cool. Es ist halt aber, also ich gebe da immer als Historiker, gebe ich dem Älteren den Vorrang und das ist halt Boros. Und außerdem ist Boros und Ravnica, glaube ich, eine ganze Ecke größer als
Strixhaven. Ja. Marc, wie sieht's bei dir aus? Character oder Planeswalker, Gilde, Alara, Shard oder Tribe? Also, was sind deine vier Tops?
Planeswalker quasi? Ist ganz, ganz schwierig. Tatsächlich würde ich wahrscheinlich einfach Khan sagen, weil er mir von der Story her am liebsten gefällt. Mhm. Gerade dieses lässt Memnarch auf Merod, also diese neuere Khan-Story drumherum. Die gefällt mir wesentlich besser als die ältere, weil da war er halt so halb Maschine mit einem geliehenen Spark. Und das war halt hier dann schon ein bisschen was anderes. Deshalb wahrscheinlich Khan. Character, Talia, kein Weg dran vorbei. Oh, die Frau, die die Hellwold zu einem wunderschönen Aspekt überhaupt in Magic gemacht hat. Ohne die wäre die Hellwold total langweilig geworden. Lieblingsgilde. Müsste ich jetzt einfach aus Prinzip sagen, das, was ich die letzten paar Monate die ganze Zeit sage, Silverquill gewinnt egal gegen wen, weil Silverquill ist immer da. Grundsätzlich würde ich tatsächlich eher hingehen und würde sagen, vom Spielstil her auch so schwarz-weiß oder grün-schwarz. Mhm. Und da kommt dann eben auch die Alara-Shot, beziehungsweise ich trickse hier ein bisschen. Ich sag drei Farbenkombinationen und dann ist es Absahn. Genau in diese Richtung dann auch gehend. Lieblingstribe. Leider Gottes Sliver, glaube ich, weil sie einfach diesen kommunistischen Ansatz haben. Ich habe sie nie gespielt. Ich finde die Story dahinter super cool, gerade wenn es darum geht, dieses mit Karuna, mit der falschen Göttin, diese kleine Zwischenstory, die sich einfach als Sliver Queen ausgegeben hat, bis der Hive dann merkt, das ist nicht unsere Königin. Das sind einfach so kleine Storys, die ich einfach cool an Slivern finde.
Ja. Ja, jetzt meine Auswahl, ja, bei Planeswalker, besonders so Magic-Charakteren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so, wenn es um das geht, was ich am, welchen Planeswalker ich am meisten gespielt habe, muss es, glaube ich, Gideon sein. Weil der am ehesten noch in irgendwelche White Aggro-Strategien mit reinpasst. Wenn es um Magic-Charaktere im Allgemeinen geht, natürlich, obviously, kann ich keine andere nennen außer Feather. Feather the Redeemed, beste Karte, die da gibt. Lieblingsgilde, du hast jetzt schon Boros genannt, deswegen sage ich einfach mal was anderes. Nein, ich wollte gerade Orzhov sagen, aber du hast ja auch schon Silverquill, was quasi auch schon diese
Schiene. Nein, Silverquill ist superior über alles. Also auch über Orzhov.
Okay, dann sage ich einfach Orzhov, weil ich finde, Orzhov ist fucking awesome. Und Lieblings-Alara-Fragment, ich weiß gar nicht, ist Madu ein Alara-Shard? Okay.
Nicht aus Alara, es ist aus Khans, aber ja.
Okay, aber das ist zumindest die Kombination, die ich da am ehesten nehmen würde, Madu. Einfach nur, weil es, glaube ich, meine drei Lieblingsfarben vereint und das ist halt eben schwarz, weiß und rot. Und Lieblingstribe, ich bin einfach mal so unkreativ, Goblins.
Goblins sind cool.
Naja, Goblins rennen drüber, hauen drauf, ist, glaube ich, wenn ich ein Tribal-Deck spiele, ja, doch mein Lieblings. Ich hätte fast gesagt auch Knights, weil ich es tatsächlich immer wieder witzig finde, dass ich gerade bei Historic und Pioneer immer wieder mit einem Knights-Tribal-Deck, womit niemand rechnet, regelmäßig durchkomme. aber ja, das soweit quasi zu unseren Antworten fürs Ask Us Anything. Und dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in unseren Discord, schreibt uns an, stellt uns eure Fragen und wir beantworten sie dann im Podcast live. Wenn ihr das Ganze auf YouTube geschaut habt, dann gebt uns doch gerne ein Like bzw. abonniert uns auch. Schaut auch gerne bei MTG Blackset vorbei. Und dasselbe könnt ihr dann auf Spotify, Apple Podcasts auch eben für Radio Ravnica und auch für den Commander Kompass natürlich machen. Ja. Schaut auf Twitter vorbei. Alle Links dazu sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns noch finanziell unterstützen wollt, kommt bei patreon.com/gamery vorbei. Da gibt es dann den Podcast ein paar Stunden bis einen Tag vor offizieller Erstausstrahlung. Und ja, Jochen, wo findet man denn so alles eure Werke? Ihr seid hauptsächlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, oder?
Genau, also wir haben es inzwischen geschafft, dass wenn man Commander Kompass eingibt und Podcast, dann findet man uns also wirklich sehr leicht. Und sonst, wenn ihr uns dann gefunden habt, dann ist es relativ leicht, auf unser Discord zu kommen, wo man sich unter anderem von Freddy Decks bauen lassen kann. Also das ist, wenn man eh schon den Commander Kompass mag, dann verrate ich euch jetzt ein Geheimnis. Freddy lehnt es eigentlich so gut wie nie ab, auch wenn er gerade was machen muss. Dass er zumindest mal über ein Deck drüber schaut. Und wenn man also wirklich jemanden haben will, der da mit Argusaugen und Mördermacht draufschaut, dann ist das eine super Sache. Und sonst auf Twitter ist es edh-kompass und Commander Kompass einfach zusammen auf Instagram und Commander Kompass zusammen auch auf TikTok. Da findet man wiederum mehr den Fritz, der irgendwelche lustigen Magic-Sachen macht. Und mich findet ihr, wenn ihr irgendwann die Katakomben unter den Commander Kompass aufmacht, da sitze ich dann und sage, das ist nicht lore-konform.
Das funktioniert so nicht. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ja, und übrigens, wenn ihr gerade schon bei einem Hörmarathon seid, ihr habt auch eine Folge aufgenommen mit dem Kai bzw. Solaris, auch zum Thema Modern Horizons. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Jochen, super, dass du da warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Previews und über deine Lore-Kenntnisse zu reden. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Marc, auch vielen Dank, dass du diese Folge wieder dabei warst. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns bzw. sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.